Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Folge: Inklusion.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und heute sprechen wir darüber, wie Veranstaltungen inklusiv werden können. Das sind sie meiner Beobachtung nach noch lange nicht. Inklusion meint den Prozess der Annahme und Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Apropos Vielfalt. Meinen Gesprächspartner könnte ich mit einer beeindruckenden Anzahl unterschiedlicher Etiketten beschreiben. Raul Krauthausen, in Peru geboren, in Berlin lebend, studierter Kommunikationswirt, Rollstuhlfahrer, Autor, Sozialaktivist, Sozialunternehmer und sogar Sozialheld, Talkmeister und Telefonseelsorger, Podcaster und Erfinder. Vermutlich habe ich noch einiges vergessen. Aber was sagen solche Labels letztlich? Ich habe Raul vor allem als engagierten, inspirierenden und humorvollen Herzensmenschen kennengelernt, der übrigens eines nie werden wollte: Dachdecker. Herzlich willkommen, Raul.
Hallo, danke für die Einladung.
Raul, lass uns zu Beginn den wichtigsten Begriff unseres Gesprächs klären. Worum geht es eigentlich, wenn wir von Inklusion sprechen?
Du hast es in deiner Eingangsmoderation schon gut zusammengefasst. Inklusion ist für mich die Annahme und die Bewältigung von menschlicher Vielfalt, der uns alle mit einschließt. Ne? Also auch behinderte Menschen müssen natürlich irgendwann lernen, dass es nicht Behinderte gibt und dass nicht jedes Verhalten automatisch ein diskriminierendes Verhalten sein muss, sondern vielleicht einfach oft auch Unsicherheit, Unwissenheit und selten oder nicht immer beabsichtigt. Aber vor allem müssen nicht behinderte Menschen lernen, dass Menschen mit Behinderung genauso Ziele, Träume, Wünsche und so in ihrem Leben haben, die sie verwirklichen wollen und auch ein Recht auf Teilhabe und Teilgabe haben, dass man ihn nicht einfach so verwehren kann, weil man jetzt denkt, das macht zu viel Arbeit.
Das macht zu viel Arbeit. Du hast in deinem Buch geschrieben, dass Inklusion die Idee eines Systems ist, in dem alle Menschen gleichberechtigt teilhaben und selbstbestimmt zusammenleben. Das ist ja eine sehr umfassende Definition, die mir gut gefällt.
Ja, ich finde bei solchen Definitionen immer so ein bisschen schwierig. Man redet dann sehr schnell von Bullabü, ne? Oder dem Regenbogen-Einhornland, in dem wir uns alle nur lieb haben müssen und so. Und das macht es dann wieder so abstrakt und utopisch. Ich glaube, es ist immer eine Art von sich vergewissern beziehungsweise auch reflektieren, wo sind eigentlich gerade die Machtverhältnisse verteilt und wie. Ich vergleiche das immer ganz gerne auch mit der Frauenbewegung. Vor knapp über 100 Jahren durften Frauen in Deutschland nicht wählen. Dann hat man zum Glück das Wahlrecht in Deutschland eingeführt für Frauen. Und es hat trotzdem 100 Jahre gedauert, bis die CDU/CSU diskutiert, ob sie in ihren Führungsetagen eine Frauenquote braucht. Das heißt, je tiefer wir uns mit einem Thema beschäftigen, Diskriminierung oder Inklusion, desto mehr Diskriminierung entdecken wir. Ja, also vor 50 Jahren hatte noch kein Bus in Deutschland eine Rampe, um von A nach B zu kommen. Inzwischen kann man sagen, hat fast jeder Bus in Deutschland eine Rampe, aber es ist Inklusion immer noch nicht erreicht, weil jetzt können behinderte Menschen halt in anderen Stadtteilen entdecken, wie viele Barrieren es im Alltag gibt. Was ich damit sagen will, ist, je tiefer wir in die Materie eintauchen, desto mehr Herausforderungen und Probleme entdecken wir auch. Und genau das ist quasi die Reise.
Ja, lass uns mal diese Reise auch zusammen machen. Zugehörigkeit ist ja ein grundlegendes Bedürfnis aller Menschen. Also das hängt mit unserer Verfasstheit als soziale Wesen zusammen. In dem Buch Schmerzgrenze argumentiert der Hirnforscher Joachim Bauer, der hier auch schon zu Gast war im Podcast, Ausschluss, also Exklusion, ist eine Wurzel von Aggression und Wut. Also nicht der natürliche Aggressionstrieb, sondern eben, wenn wir uns ausgeschlossen fühlen, dann kommen diese Gefühle hoch. Kannst du das aus eigenem Erleben nachvollziehen?
Dieses Gefühl von ausgeschlossen sein ist für behinderte Menschen Alltag. Also das fängt ja schon damit an, keine Ahnung, was machst du heute Abend? Ja, also wenn du dich mit Freunden triffst oder treffen willst, dann treffen die sich höchstwahrscheinlich an einem Ort, der nicht rollstuhlgerecht ist. Und du bist dann quasi wieder derjenige, der dafür sorgen muss, dass dich deine Freunde da treffen, wo du auch hinkommen kannst. Und diesen Kampf kämpfst du dann vielleicht 3-4 Mal. Aber irgendwann willst du halt auch nicht immer der Bittsteller sein, willst auch nicht immer derjenige sein, der anderen Aufwände macht. Und dann vermeidet man es eher und sagt dann gar nicht und ist dann eben nicht dabei. Das heißt, es ist kein aktiver Prozess, dass jemand ausgeschlossen wurde oder ich ausgeschlossen wurde, sondern es hat auch ganz viel mit Trauer zu tun oder mit der Vergewisserung oder überhaupt mit dem eigenen Gefühl, anderen zur Last zu fallen. Das nennt man auch internalisierten Ableismus. Und das würde ich gerne zu der Aggression und der Wut dazustellen. Also bevor ich wütend werde, richte ich erstmal Schaden an mir selbst an.
Das ist so. Also ich versuche jetzt nicht zu verallgemeinern. Ich kann es bei mir sagen, dass sich meine Wut oft erstmal gegen mich richtet.
Genau.
Was sie nicht weniger schädlich macht übrigens.
Überhaupt nicht. Nee.
Das, vielleicht kommen wir auf das Internalisierte später nochmal zurück, weil ich die Reflexionen von dir in deinem Buch dazu, was du dir so an Glaubenssätzen zurechtgelegt hast, das hat mich sehr angesprochen. Ich würde gerne aber dieser Spur folgen, die du selbst gelegt hast. Lass uns mal konkret werden, was Veranstaltungen angeht. Das hast du schon angedacht, in dem Sinne so Verabredung heute Abend. Wenn du mal in die letzten Jahre zurückdenkst, Veranstaltungen, die du besucht hast, welche positiven und welche negativen Erfahrungen hast du in Sachen Inklusion oder in Sachen behindernde Aspekte gemacht, persönlich gemacht?
Ja, ich überlege gerade, ob wir irgendwie kurz eine Welt beschreiben, die vielleicht die Hörerinnen und Hörer nachvollziehen können. Also nehmen wir doch mal eine klassische Messe oder nehmen wir doch mal eine Preisverleihung. Also was gibt es für Events, über die wir reden?
Ja, so Kongresse, Messe, Preisverleihung ist ja auch mit vielen Menschen so eine größere Veranstaltung, mehr als ein Meeting von 15 Leuten so.
Es ist sehr häufig so, dass die in Messegeländen sind, die zwar barrierefrei sind, also das Erdgeschoss, gibt keine Treppen. Und wenn, dann gibt es auch immer große Aufzüge und das funktioniert schon alles weitestgehend. Aber interessant ist, dass dann oft die Messeaussteller dann Stände aufstellen, die dann wiederum auf Podesten sind, wo man dann mit dem Rollstuhl eben nicht raufkommt. Und das, obwohl es eine Reha-Messe war. Und das ist halt das Absurde, ne? Ich war dann jetzt letztes Jahr auf einer Messe gewesen in Düsseldorf. Da gab es tatsächlich Rollstuhlhersteller, die Rollstühle beworben haben. Und die Kundengespräche waren alle an Stehtischen. Und dann habe ich mich gefragt, wer sind denn jetzt Kunden? Sind jetzt Sanitätshäuser die Kunden, die selber keine Behinderung haben? Oder soll ein Mensch mit Behinderung die Kunden sein, die Rollstühle ja später brauchen werden? Und warum stellt man dann Stehtische hin?
Da wird dann über die Rollstuhlfahrer gesprochen, aber offensichtlich nicht mit den Rollstuhlfahrern.
Genau, und das ist natürlich so eine Form von Ausschluss, der an so einer Stelle besonders schmerzhaft und auffällig ist, wo ich dann als rollstuhlfahrender Mensch denke, okay, hier scheint die Perspektive von Mensch mit Behinderung gar nicht ernst zu nehmen, weil es auch Menschen in Sanitätshäusern gibt, die im Rollstuhl sitzen, die dort arbeiten. Da wäre ein super Schritt, eine super Maßnahme, die man vielleicht auch als Messeveranstalter dann vorgeben kann, einfach den Ausstellern zu sagen, ihr müsst eure Stände barrierefrei machen. Sonst könnt ihr hier nicht ausstellen. Das kostet ja kein Geld, wenn man es von Anfang an festlegt. Aber dann im Nachhinein etwas anzupassen und umzubauen, das ist ja dann das, was es teuer macht.
Gilt das auch für eben, du sprachst das Thema Preisverleihung an, die wird ja wahrscheinlich in so einem großen Eventraum stattfinden, vielleicht in einem Kongresszentrum.
Ja, Preisverleihungen sind ja oft so One-to-Many-Veranstaltungen. Ne? Also das ist dann, du sitzt dann im Publikum und dann gibt es halt eine Bühne und auf der wird dann irgendwie was präsentiert. Da ist es dann letztendlich oft nötig, dass die Bühne barrierefrei ist, dass es eine Rampe gibt oder so. Und oft war es, das ist schon zweimal passiert, das fand ich irgendwie sehr witzig, da waren wir auserwählt für den Erhalt eines Preises, aber wir wussten es nicht. Es sollte erst auf der Veranstaltung verkündet werden. Aber da die Bühne eine Rampe hatte, war es quasi verraten worden, dass wir wahrscheinlich einen Preis gewinnen werden, wo ich den Grimme Online Award gewonnen hatte. Da hat sie die Rampe extra hinter der Bühne aufgestellt, damit man sie eben nicht sieht. Und ich dachte, okay, ich gewinne dieses Mal nicht. Und plötzlich wurde ich aufgerufen und es gab eine Rampe.
Keine Rampe, kein Preis. Sehr, finde ich.
Genau, so ungefähr. Und dann geht es natürlich nicht nur um Menschen im Rollstuhl, sondern auch um Menschen, die zum Beispiel blind sind oder Menschen, die gehörlos sind und auf Gebärdensprache angewiesen sind. Da empfiehlt es sich dann oft auch, eine Gebärdendolmetschung auf der Bühne zu haben, die dann eben die Wortbeiträge nochmal extra übersetzt. Ich war vor ein paar Monaten auf der Verleihung des Deutschen Hörfilmpreises, der verliehen wird für Filme, die mit Audiodeskription ausgestattet sind, also für blinde Menschen. Und das Besondere an der Veranstaltung war, dass die komplette Veranstaltung beschrieben wurde auch. Also dass die Moderation ergänzt wurde um eine Bildbeschreibung. Das hat ein bisschen länger gedauert, die ganze Veranstaltung deswegen, weil man natürlich auch viel beschreibt. Aber es war irgendwie auch entspannend und auch faszinierend zu sehen, worauf man achtet, wenn man ein Bild beschreibt. Also man geht dann vielleicht nicht unbedingt auf Merkmale, die schnell sexistisch sind. Ja, sowas wie, hat schöne blonde Haare, dann sagt einfach, hat lange blonde Haare, also ohne die Bewertung schön, weil das ist ja subjektiv. Und gleichzeitig aber eben auch, was man nicht sagt. Wenn eine Person hinkt, dann ist das vielleicht nicht immer relevant, um zu beschreiben, wie die Person aussieht. Aber manchmal eben doch, wenn es irgendwie zum Inhalt passt. Und da diese Nuancen dann auch zu sehen. Und entspannt ist es deswegen, weil du nicht immer auf die Bühne gucken musst. Und du kriegst trotzdem alles mit.
Wenn jetzt in einer Veranstaltung, da sind 300 Leute und es sind 3 Blinde da, würdest du dann sagen, es ist gerechtfertigt, dass es da eine Audiodeskription gibt?
Oft kann man das ja dann lösen mit Hörgeräten oder Kopfhörern, wo dann quasi eine extra Tonschleife oder Tonspur an diese 3 Leute gelegt wird. Interessant ist, dass zum Beispiel das Thema Gebärdendolmetschung auf der Bühne vor allem die nicht-behinderten Menschen fasziniert. Ja, also die finden das dann oft auch als eine Bereicherung zu sehen, dass es Gebärdensprache gibt, und viele von denen finden es dann auch ästhetisch ansprechend. Das immer nur als Last zu sehen, glaube ich, zu kurz greift.
Lass uns mal noch weitere Behinderungsarten durchdeklinieren. Also du nennst beispielsweise in deinem Buch ja auch Menschen mit intellektuellen Einschränkungen. Wenn wir wirklich mal Inklusion weit fassen und jetzt nicht nur bei der Rollstuhlrampe hängen bleiben, die dann leider auch immer noch fehlt teilweise. Aber was brauchen zum Beispiel Menschen mit intellektuellen Einschränkungen, wenn die an einer Großveranstaltung mit ein paar hundert Leuten teilnehmen?
Das ist gar nicht so leicht pauschal zu beantworten im Vergleich zu den anderen Behinderungen, weil natürlich auch das, was jemand versteht, sehr subjektiv ist. Es gibt nicht den Automatismus, dass jemand, der, keine Ahnung, Down-Syndrom hat oder so, oder eine sogenannte geistige Behinderung hat, automatisch A, B oder C gar nicht versteht. Sondern auch das ist natürlich ein Spektrum. Und ich kann mir vorstellen, eine Maßnahme könnte die Übersetzung in einfacher Sprache sein, dass quasi man versucht, Fachwörter zu vermeiden, dass man vor allem in Hauptsätzen spricht, keine großen Schachtelsätze, und dass man einen Gedanken pro Satz äußert. Das sind so die einfachsten Spracheregeln, von der auch wiederum vor allem Nicht-Betroffene profitieren würden, weil wir oft eine sehr verklausulierte Sprache benutzen. Allein das Wort verklausuliert ist ja schon kompliziert.
Ich wollte es gerade sagen.
Und ich beobachte das gerade in diesem Vielfaltskontext. Wenn wir über Vielfalt reden, in Veranstaltungen oder auf Bühnen, Konferenzen oder im Internet, dass die Begriffe sehr schnell englische Begriffe werden. Ne, dann gibt Gender Mainstreaming, Disability Mainstreaming, Non-Binary und keine Ahnung was. Und ehrlich gesagt, es fällt mir ja manchmal schon schwer, dem Ganzen zu folgen. Was man nicht missverstehen sollte, als er weigert sich, das zu lernen. Nein, ich weigere mich nicht. Ich bin fasziniert und will es auch lernen. Ich bin nur nicht sicher, ob es alle begreifen. Und da, glaube ich, müssten wir auch nochmal schauen, wie man da Sprache findet, die genauso wenig ausschließt, aber eben verständlich ist für alle.
Das sagt mir als Journalist sofort was. Wenig Fremdwörter, kurze Sätze, vielleicht sogar Bilder, die unterstützen, die inhaltlich unterstützen, weil das viele Menschen wertschätzen können. Würdest du sagen, dass grundsätzlich der Satz gilt, Barrierefreiheit nützt uns allen?
Absolut, würde ich das sagen. Barrierefreiheit nutzt uns ein. Wir dürfen, vielleicht weil du gerade das Thema Journalismus aufgegriffen hast, wir dürfen aber nicht den Fehler machen, sagen wir mal, nach den Ohren und nach den Mäulern der LeserInnen zu schreiben, beziehungsweise zu berichten. Also es gibt zum Beispiel, wir kennen das ja alle, ne, diese klassische Gender-Debatte. Dann sagen viele, ja, wir nehmen jetzt den Doppelpunkt, weil das sieht am besten aus. Ne? Also LehrerInnen Lehrer, Doppelpunkt, innen. Und da wehren sich dann aber die Blinden dagegen, weil die sagen, naja, Moment mal, der Doppelpunkt, nur weil der bei euch besser aussieht, heißt es nicht, dass er mit unseren Screenreadern gut funktioniert. Warum nehmt ihr denn nicht das Sternchen? Das ist das, worauf man sich ja eigentlich geeinigt hat als Gender-Symbol. Und dann heißt es, Menschen mit Lernschwierigkeiten verstehen das dann nicht. Und da bin ich vorsichtig, weil da denke ich so, Menschen mit Lernschwierigkeiten haben genauso die Verantwortung zu lernen, dass man heutzutage vielleicht gendern sollte oder kann. Von vornherein zu sagen, die lernen das eh nicht, nur weil man selber nicht gendern will, ist einfach auch, sagen wir mal, der Missbrauch des Themas Behinderung. Deswegen hört lieber den Betroffenen zu, also wenn Blinde sagen, benutzt bitte das Sternchen und es bricht euch keinen Zacken aus der Krone, dann benutzt doch das Sternchen, anstatt eure ästhetischen Ansprüche wieder über die Bedürfnisse von blinden Menschen zu legen.
Wenn wir mal das Thema Veranstaltung wirklich von vorne bis hinten durchdeklinieren, also beginnend mit der gesamten Logistik einer Veranstaltung, von der Website mit Programm und Anmeldung bis zur Anreise, die bauliche Ausstattung im Konferenzgebäude, Leitsysteme zur Orientierung. Was fällt dir ein, was wäre optimierbar? Wo ist viel Luft nach oben?
Du hast es genau richtig beschrieben. Es geht ja immer darum, dass alles, was nicht behinderten Menschen und Gästen nützlich ist, ist natürlich auch für behinderte Gäste nützlich. Das heißt, wenn ich auf einer Veranstaltungswebsite sage, wo die Veranstaltung ist, ja, Arena Berlin oder so, dann macht es Sinn, auch dort mit anzugeben, ob die Arena Berlin barrierefrei ist. Das ist schon mal eine ganz wichtige Info. Dann gibt es eine Anfahrtsbeschreibung. Wo ist denn der nächste Bahnhof mit Aufzug? Wie komme ich denn als rollstuhlfahrender Mensch vom Hauptbahnhof dahin? Auch da eine Anfahrtsbeschreibung, die man ja bei nicht behinderten Menschen auch machen würde, auch damit anzugeben, in Klammern Aufzug vorhanden. Ist ja kein großer Aufwand. Also die komplette Customer Journey einmal auch mit dem Merkmal Behinderung durchspielen. Dann auf der Veranstaltung natürlich auch zu sagen, welche Elemente explizit nicht rollstuhlgerecht sind, vielleicht weil es ein Altbau ist oder so, und was es für Alternativen angedacht sind, um trotzdem es erleben zu können. Ja, manchmal gibt es dann Videoübertragungen in einen anderen Raum, um dann trotzdem daran teilhaben zu können, was auch nicht die optimale Art ist, weil du kannst dann quasi nicht mitwirken, ja, aber du kannst es immerhin konsumieren. Und dann auch vielleicht zu erklären, wie gehörlose Menschen an ihre Gebärdensprachdolmetschungen kommen. Auf der Republika, finde ich, lösen die das ganz schön. Da kann man sich dann GebärdensprachdolmetscherInnen leihen. Und die kommen dann mit einem auf zu der Bühne, beziehungsweise zu der Veranstaltung mit, Bühne 3, Bühne 4, was auch immer, um dann dort für dich diese Übersetzung zu machen, ohne dass du abhängig davon bist, auf welcher Bühne es Dolmetschung gibt. Es setzt natürlich voraus, dass du genug DolmetscherInnen hast, weil sonst gibt es Mangel. Und so Kleinigkeiten, dass das quasi mitgedacht wird. Es gibt übrigens auch Simultan-Dolmetschung in einfacher Sprache. Also wenn ich jetzt kognitiv eingeschränkt bin und es mir wünsche, dass mir das alles in einfacher Sprache erklärt wird, gibt es theoretisch auch Angebote, die das in Echtzeit anbieten.
Ich würde gerne noch subtiler werden. Mir fällt auf, dass beim Eventdesign auch oft so ein Glaubenssatz im Hintergrund wirkt. Der Glaubenssatz, viel hilft viel. Viele Referate, viele Informationen, ganz fleißig sein, am besten in hohem Tempo. Das ist auch die Frage, wer kommt da eigentlich mit? Und was wäre hier aus deiner Sicht, auch in Sachen Rhythmus beispielsweise, möglicherweise zu verbessern?
Ich würde umgekehrt auch die Frage aber dann stellen wollen, warum glauben wir, dass behinderte Menschen kein schnelles Tempo wollen? Also es gibt ja auch Veranstaltungen, die wir ultra geil finden, weil sie so voll gepackt sind und voll geballert. Und ich glaube, es geht eher darum, dass man die Wahl haben sollte, wie man eine bestimmte Fülle an Informationen aufnehmen möchte. Vielleicht gibt es, wenn die Veranstaltung insgesamt zu voll gepackt ist, Mitschnitte, die man dann im Nachgang online sich nochmal anschauen kann. Da kann ich mir das dann aussuchen. Wenn wir aber das Thema einfache Sprache nochmal nehmen, ist es wichtig, dass alle Menschen das verstehen, was gesagt wird. Das ist gar keine Frage. Ich glaube nur manchmal, beim Benutzen der einfachen Sprache enthalten wir den Betroffenen auch unglaublich viel vor. weil wir nicht alles in einfacher Sprache anbieten. Aber behinderte Menschen wollen ja genauso auch herausgefordert werden, gechallenged werden. Die konsumieren ja nicht nur Dinge in einfacher Sprache, sondern die gucken dann auch mal ProSieben Galileo. Und selbst wenn sie nur 90% davon verstehen, ist es ja trotzdem oft besser, als wenn sie nur das konsumieren würden, was einfache Sprache enthält. Dadurch lernen sie aber vielleicht auch, bestimmte Zusammenhänge nochmal anders begreifen, weil sie nochmal anders erklärt werden. Und deswegen, glaube ich, muss man das so gestalten, dass ich als Kunde, als Gast immer die Wahl habe, in welcher Art und Weise ich das konsumieren möchte.
Ja, weil du gerade, indem du sprichst, ja auch ein bisschen in dem Dilemma bist. Du sagst behinderte Menschen und musst die jetzt auch ein bisschen über einen Kamm scheren. Und wir sind uns ja eigentlich einig, dass die behindernden Aspekte sehr unterschiedlich sind und die Einschränkungen sehr unterschiedlich sind. Aber natürlich, wenn wir manchmal sprechen, muss man dann zwischendurch auch generalisieren.
Also spannend finde ich bei der ganzen Thematik auch noch den Unterschied zwischen Teilhabe und Teilgabe. Also auf einer Veranstaltung ist es ja oft so, auf einer Messe zum Beispiel, da gibt es wenig Leute, die etwas senden und viele Leute, die konsumieren. Also es gibt Kundinnen und es gibt AusstellerInnen. Ich als Kunde kann an dieser Messe teilhaben. Ich schaue mir das an und finde es interessant, kann Dinge ausprobieren und so weiter. Und ich als AusstellerIn kann teilgeben. Ich zeige, was ich kann, ich zeige, was unsere Produkte sind und so weiter. Und für mich ist es eigentlich erst dann Inklusion, wenn auch die Menschen, die teilgeben, auch eine Behinderung haben können. Also wenn wir ein Theaterstück uns anschauen, was ja auch eine Veranstaltung ist, dann ist es nett, dass es 3 Rollstuhlplätze im Publikumssaal gibt, ja. Aber behinderte Menschen auf der Bühne zu sehen, das ist doch das Eigentliche, was wirklich was verändern kann, was auch die Perspektive auf Behinderung ändern kann. Aber oft sind Bühnen und Backstages gar nicht barrierefrei. Oft ist das Theater in der Hinsicht nur für Kundinnen zugänglich gemacht worden, aber nicht für das Personal, weil man da immer davon ausgeht, das können nur Nichtbehinderte. So wie man eine Weile dachte, das können nur Männer oder das können nur Weiße. Es ist natürlich beim Thema Behinderung genauso. Und das ist ein großes Problem.
Ich beobachte, dass teilweise schon mehr Frauen auf der Bühne sind, wenn es um Podiumsdiskussionen geht oder als Speakerin. Ich sehe aber tatsächlich noch wenige Rollstuhlfahrende zum Beispiel auf der Bühne. Was erlebst du da? Du bist ja auch, in gewisser Weise bist du ja auch eine Rampensau, um das mal so zu sagen.
Ja, also das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil wenn ich dann eingeladen bin auf so Veranstaltungen, dann auch auf der Bühne zu sprechen, realisiere ich oft erst vor Ort, dass ich auch wieder so ein Token bin. Also ich bin dann quasi der eine Behinderte, den man dann eingeladen haben muss, um irgendwie möglichst vielfältig rüberzukommen. Aber in sich, strukturell, hat sich erstmal nichts geändert. Man hat dann halt einen Behinderten gefunden, der dumm genug war, sich auf die Bühne zu stellen. Und da erwische ich mich oft selber dabei. Und wenn ich mich dabei erwische, dann thematisiere ich das in dem Moment. Also ich sage dann, okay Leute, ist ja nett, dass ihr jetzt hier wegen mir eine Rampe mühsam aufgebaut habt, aber warum ist die Rampe hier eigentlich nicht immer? Das kann doch nicht sein, dass es jedes Mal wegen mir Tausende von Euro kostet, um diese Rampe dahin zu setzen. Wer sagt denn euch, dass jemand, der schwer heben muss oder die Tontechnikerin, die dann vielleicht die Geräte auf die Bühne bringen muss, nicht auch gerne die Rampe genommen hätte? Also das ist eben nicht immer nur um die behinderten Menschen hier, das ist ein wichtiger Aspekt. Aber am schlimmsten finde ich den Ausschluss von behinderten Menschen auf Veranstaltungen, die das Thema Vielfalt und Diversity im Titel tragen. Ja, also es gibt dann die Charta der Vielfalt-Veranstaltung zum Beispiel oder Aktion-Mensch-Veranstaltungen. Und die Leute, die sagen, wo es lang geht, sind immer Menschen ohne Behinderung. Und zur Legitimierung dieser Arbeit werden behinderte Menschen dann eingeladen.
Du fühlst dich dann missbraucht, oder?
Ja, das ist ein starkes Wort. Also ich bin instrumentalisiert. Mhm. Diversity fällt mir immer wieder auf, gerade im unternehmerischen Kontext, dass es im Prinzip auch nur noch Männer und Frauen meint und die anderen Dimensionen kaum noch beachtet werden. Und wenn, dann vielleicht noch queer, aber eine Regenbogenflagge auf dem Parkplatz sagt noch nichts darüber aus, wie vielfältig offen das Unternehmen wirklich ist. Und ganz ehrlich, selbst wir als Berater und Coaches, die das auch immer wieder kritisieren und thematisieren, haben ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir machen ja auch Fehler. Aber ich glaube, für uns ist der Umgang mit Fehlern ein anderer, als der, die sagen, ja, aber wieso, wir haben doch hier eine Regenbogenflagge auf dem Parkplatz.
Wir haben hier in diesem Podcast ganz häufig gesprochen darüber, dass beim Zusammensein von Menschen, bei Conventions, bei Zusammenkünften, dass das Neue, das wirklich Neue eigentlich nur dann entstehen kann, wenn die Zusammensetzung der Gästinnen und Gäste dann wirklich vielfältig ist. Und ich sehe da auch gewisse Fortschritte mit den Einschränkungen, die du gerade genannt hast. Ich find's aber interessant, wenn Behinderte stärker auch Teilgebende wären, wenn das Thema nicht Behinderung ist.
Absolut.
Und dann ist die Frage, was würdest du sagen, warum ist das bereichernd? Warum ist diese Perspektive bereichert bei vielen, vielen Themen und nicht nur, wenn es um das Thema Behinderung geht?
Es gibt ja in der Behindertenbewegung den Satz, nichts über uns ohne uns oder nothing about us without us. Das Problem bei diesem Satz, das ich aber habe, ist, es sagt letztendlich nur aus, behinderte Menschen an den Themen nicht auszuschließen, in denen es um das Thema Behinderung geht. Eigentlich müsste es doch heißen, nichts über uns. Also, egal welches Thema, immer die Dimension Behinderung mitzubedenken. Also nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, super absurd, Börse vor 8 in der ARD. Ja, 5 Minuten vor der Tagesschau gibt es irgendwie Börse vor 8 und dann steht da halt ein weißer Dude oder eine weiße Frau und redet über die Börsenkurse. So, und warum ist diese Person nie schwarz? Warum ist diese Person nie queer oder nie behindert? Haben behinderte Menschen nicht auch etwas zu sagen im Bereich Börse? Also es kann ja sein, dass die Schauspielerin in der Zahnpasta-Werbung, die eine Behinderung hat, grottenschlecht ist. Ja, kann ja sein. Ja, oder dass wir die super unsympathisch finden oder so. Es muss aber nicht sein. Es kann nämlich vor allem das Gegenteil sein, dass wir überrascht sind, wie gut sie ist, weil wir Behinderungen so selten sehen. Oder dass sie, es reicht ja genauso gut zu sein. Du musst ja noch nicht mal besser sein, ja, sondern genauso gut zu sein, wie die Person ohne Behinderung das sonst gemacht hätte. Und ich finde das deswegen so ein wichtiges Thema, weil Barrierefreiheit und Inklusion auch nicht behinderten Menschen nützt. Also alleine Stereotype zu hinterfragen, dadurch, dass die Person in der Zahnpasta-Werbung eine Behinderung hat. Die Kehrseite der ganzen Sache ist allerdings, wenn wir Vielfalt, so wie McKinsey und Co. das immer gerne machen, als etwas präsentieren, wovon alle profitieren, dann nimmt es behinderten Menschen aber auch die Gelegenheit zu irritieren. Also, weil da, wo Vielfalt aufeinander trifft, ist nicht immer alles gut. Und es ist nicht immer, wir müssen uns alle lieb haben, sondern es bedeutet auch Konflikte, Reibung, Streit und Auseinandersetzung, Interessenskonflikte. So. Und das ist natürlich am Anfang erstmal schmerzhaft. McKinsey und Co. sagen aber immer, ja, das ist bereichernd. Und vielleicht sogar auch dann wieder nur die einlädt, die sowieso schon LeistungsträgerInnen sind.
Ich wollte auch genau darauf hinaus. Stell dir vor, es ist eine größere Veranstaltung mit vielen Menschen. Es geht darum, wie bei vielen Veranstaltungen, wie gehen wir in die Zukunft, wie gehen wir als Gesellschaft miteinander um. So Veranstaltungen sind ja auch in gewisser Weise Mikrokosmen der Gesellschaft. Und wie wäre es, wenn genau diese Reibung dort entsteht, in dem Behinderte Teilgebende sind? Zum Beispiel, in dem immer wieder auch in Frage gestellt, was ist eigentlich normal? Ist eigentlich unser Leistungsdenken, was wir haben, dass wir alle ganz viel produzieren und konsumieren müssen, ist dieser Leistungsgedanke normal? Ist es schneller, höher, weiter normal? Oder diese ewige Bewertung von Menschen, wodurch sie vom Subjekt zum Objekt werden? Das sind ja alles wichtige Fragen, die manchmal vernachlässigt werden.
Ja, das stimmt. Aber ich, wie gesagt, ich warne wieder so ein bisschen davor, das Thema Behinderung nur dann aufzugreifen, wenn wir sowieso schon alle Waldorfpädagogik machen. Behinderte Menschen haben ja auch ein Recht auf Leistung zeigen, auf Bum Bum Bang Bang und sind nicht immer nur dann relevant, wenn wir jetzt hier einen sozialpädagogischen Anspruch haben. Das heißt, behindert zu sein verpflichtet dich nicht, nur mit dem Thema Behinderung zu tun zu haben. Und du darfst eben genauso keine Ahnung, leidenschaftlicher Formel-1-Fahrer mit Behinderung sein oder Fan sein, obwohl es klimatechnisch totale Katastrophe ist. Oder so leidenschaftliche kreuzfahrtreisende Person sein, was auch klimatechnisch eine Katastrophe ist.
Barack Obama hat sich in seiner Präsidentschaft geweigert, als die Speerspitze der schwarzen Bewegung aufzutreten, weil er auf dieses eine Merkmal nicht reduziert werden wollte. Und ich höre bei dir das Gleiche raus.
Angela Merkel hat was Ähnliches gesagt. Die wurde aber nicht so verstanden, sondern eher ausgelacht. Da wurde sie auf einer Veranstaltung bei der Brigitte gefragt, ob sie Feministin sei, weil sie ja als Frau Kanzlerin wurde. Und da sagte sie, also dieses Etikett würde sie sich nicht zuschreiben, das müssen andere beurteilen. Und ich finde, das ist fair enough, also das kann man ja auch zugestehen. Aber vielleicht hat sie trotzdem mehr für die Frauenbewegung getan, als jede Frauenbeauftragte in der vergangenen Regierung.
Ich bin Jahrgang 1960. In dem Jahr wurden besonders viele Contagan-Geschädigte geboren, also die Mütter, die dieses Medikament eingenommen hatte. Ich bin mit zweien von denen aufgewachsen und das hat eine Scheu erst überhaupt nicht aufkommen lassen. Aber in anderen Situationen, etwa mit Blinden und Gehörlosen, fühle ich mich ziemlich unsicher, was ich sagen kann, wie ich mich verhalten kann. Hast du Verständnis für diese Unsicherheit, auch bei der Wortwahl?
Ja, da sind wir gerade wirklich bei meinem Lieblingsthema angekommen oder Leidenschaftsthema. Es gibt Leute da draußen, meistens nicht behinderte Leute, in großen Wohlfahrtsorganisationen, die Sätze sagen wie, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, wir müssen die Vorurteile abbauen, wir müssen die Ängste der BürgerInnen ernst nehmen oder so. Ja. Und dann denke ich immer so, wie problematisch ist dieser Satz eigentlich? Also wenn jemand sagt, wir müssen die Barrieren in den Köpfen abbauen, dann unterstellt das jedem nicht behinderten Menschen, er hat Barrieren im Kopf. Es kann Menschen geben, die von dem Satz, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, vielleicht sogar zum ersten Mal auf die Idee kommen, dass es okay sein kann, eine Barriere im Kopf zu haben. Ich nehme jetzt, sagen wir mal, Kommunikationsabteilung der Aktion Mensch. Ja? Die sagt dann, ja, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Und dann frage ich, ja, was heißt denn das? Und dann sagen die, ja, wir machen Aufklärung. Okay, was ist denn diese Aufklärung? Die kleben dann Plakate, machen Werbespots, kurz vor den Nachrichten. Zu Weihnachten gibt es irgendwie Kampagnen. Wenn man sich dann, ich habe Kommunikation studiert, wenn man sich dann aber die Botschaften anschaut, die sie kommunizieren, dann sind das immer Binsenweisheiten. Das ist sowas wie, auch Kinder mit Behinderung haben ein Recht auf Spielplätze. Und dann denke ich so, ja, ach, also was ist denn jetzt das Problem? Ein Nazi davon zu überzeugen, kein Nazi zu sein, erreichst du nicht durch eine Werbung, nur durch Begegnung. Und dir hat vielleicht in deiner Kindheit, in deiner Jugend jemand gefehlt, der blind oder gehörlos ist, an dem du beiläufig mitbekommen hättest, wie er oder sie durchs Leben schreitet. Und dadurch, dass du das nie gesehen und gelernt hast und jetzt in höherem Alter als damals, dann natürlich den Umgang nicht gelernt hast und dann natürlich jetzt auch unsicher bist. Aber du bist auch vielleicht kürzer unsicher aufgrund deiner Begegnung mit den Menschen mit Contagan, als es andere wären, die noch nie zuvor Begegnung mit behinderten Menschen hatten. Und ich sage immer, ja, du kannst alles fragen, wenn du das Gefühl hast, du würdest diese Fragen auch zu dir beantworten. Ja, also deine Unzulänglichkeiten, deine Unsicherheiten, was auch immer, wärst du auch bereit, mir zu erzählen, dann können wir gerne über alles reden.
Das mit der Begegnung, Kapitelüberschrift in deinem Buch, nur die Begegnung kann uns weiterbringen, ist hier in diesem Podcast ein Dauerthema, weil es darum geht, wirklich eine gute Begegnungskultur zu schaffen. Um das nochmal auf Veranstaltungen zu beziehen, was würdest du sagen, was sind denn geeignete Formate für gute Begegnungen zwischen Behinderten, Nichtbehinderten, Formate, die in dieser Vielfalt teilgeben, wirklich möglich machen?
Ich mag das Konzept Fishbowl, weil da auch Leute quasi nochmal aus dem Publikum explizit auf die Bühne geholt werden, was oft auch die Menschen dann auf Bühne holen kann, die sonst eher unterrepräsentiert wären. Und wenn man dann versucht, auch als Moderator explizit darauf zu achten, dass nicht wieder ein weißer Cis-Mann ohne Behinderung da spricht, dann ist das, glaube ich, schon mal ein gutes Format. Ganz gut funktioniert auch World Café, also in kleineren Gruppen Themen erarbeiten und dann später gemeinsam zu präsentieren und dann vielleicht auch die Person mit Vielfaltsmerkmal präsentieren zu lassen, damit die anderen eben auch sehen, ach, es muss eben nicht immer die gleiche Art Mensch sein, die präsentiert. Aber auch im Plenum ist völlig okay, wenn man danach noch die Gelegenheit bietet, in einem kleineren Kreis über etwas zu sprechen. Ich zum Beispiel für mich versuche, meine Reichweite zunehmend dazu zu nutzen, anderen Menschen diese zu geben. Dass ich mit meiner Reichweite andere Menschen mitnehme, die selber eine Behinderung haben, und sie meine Reichweite nutzen lasse. Also ich komme dann im Tandem zum Beispiel und lasse dann die andere Person, die ich mitgebracht habe, vor allem reden und sprechen. Ich lasse mich selber gerne auch überraschen, weißt du. Ich kenne ja meinen Vortrag.
Hast du immer denselben Vortrag?
Ich glaube, ich bin derjenige, der am schnellsten von seinen Vorträgen genervt und gelangweilt ist. Und lasse mich dann gerne auch zum gleichen Thema mit anderen Worten von Kolleginnen inspirieren, wie man das noch erzählen kann oder anders erzählen kann oder mit eigenen Erfahrungen bereichern kann. Da lerne ich auch selber, wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende, unfassbar viel.
Lieber Raul, ich habe bei dir gelesen, dass bei der Geburt die Ärzte dir 2 Tage Überlebenschance eingeräumt haben. Das ist jetzt auch schon 43 Jahre her. Ich freue mich.
Ja, ich bin nicht sicher, ob der Arzt noch lebt.
Aber du lebst noch, du bist hier. Das freut mich. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Für deine Inspiration. Das hat meinen Blick auch deutlich erweitert, sowohl das Lesen deiner Bücher als auch jetzt dieses Gespräch. Und dafür möchte ich dir einfach danken.
Sehr gern. Alles Gute.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MySlab Bodensee.